Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Britta Fecke herzlich willkommen. Wir werden gleich zu Beginn der Sendung die Corona-Maßnahmen der Bund-Länder-Beratung bewerten. Außerdem gehen wir der Frage nach, wie die Koalition die selbst gesteckten Klimaziele erreichen will. Wir stellen ein Forschungsprojekt zur Filterung von Mikroplastik im Wasser vor und eine Methode zur zeitlichen Bestimmung von historischen Gemälden. Bund und Länder haben sich unter dem Druck hoher Inzidenzwerte auf schärfere Corona-Regeln verständigt. Wer weder vollständig geimpft noch genesen ist, hat künftig keinen Zugang mehr zu Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Die 2G-Regel soll auch im Einzelhandel gelten. Ausgenommen sind Lebensmittelgeschäfte. Massenveranstaltungen sollen beschränkt werden. Ab einer Inzidenz von 350 müssen Clubs und Diskotheken schließen. Und für Ungeimpfte soll es künftig strengere Kontaktbeschränkungen bei privaten Treffen geben. Wie diese Entscheidungen aus wissenschaftlicher Sicht zu bewerten sind, darüber möchte ich jetzt mit dem Medizinjournalisten Volkhard Wildermuth sprechen. Herr Wildermuth, werden diese Beschlüsse die Inzidenzen senken?
Ja, eines ist klar. Wenn die Inzidenzen sinken sollen, dann müssen Kontakte zurückgehen. Denn die geben dem Virus ja die Chance, sich zu verbreiten. Und die Daten von Mobilitätsforschern zeigen, dass die Leute sich schon jetzt vorsichtiger verhalten, vor allem in den Hotspots. Aber es reicht eben noch nicht. Und deshalb verschärfen die Bund-Länder-Beschlüsse auf vielen Ebenen die Regeln. Im Detail gibt es dann immer Kritik. Die Museen haben schon gesagt, bei uns gibt es keine Infektionen, ähnlich die Clubkommission in Berlin oder der Einzelhandel. Es gibt wenig Studien, die sagen, jener Bereich des öffentlichen Lebens hat genau diesen Anteil an den Infektionen. Aber es ist klar, dass in Clubs und Diskotheken zum Beispiel, wo getanzt, vielleicht gesungen wird, das Risiko einfach höher ist. Dieses Virus wird ja vor allem über Aerosole übertragen und die entstehen da, wo viel geatmet wird, wo es laut ist. Es ist auch klar, dass es nach einem Besuch in der Oper oder nach einem Fußballspiel zu weiteren Kontakten und damit zu Infektionen kommt. Ein Beispiel, die Europäische Gesundheitsbehörde ECDC führt rund 2500 zusätzliche Infektionen auf die Stadien und die Feiern nach den Spielen der Fußball-EM in Großbritannien zurück. Also auch wenn für die Einzelbereiche ganz genaue Studien fehlen mögen, die große Richtung lässt sich wissenschaftlich sehr wohl begründen. Und entscheidend ist, dass jetzt alles auf einmal angezogen wird. Denn die Erfahrung der vorigen Wellen und auch Modellrechnungen, aktuell etwa von der Gruppe um Viola Priesemoran, die zeigen, wenn man eine Einschränkung nach der anderen probiert, dann verpufft der Effekt. Aber wenn die Kontakte für eher kurze Zeit, aber dafür massiv runtergefahren werden, können sie als Wellenbrecher wirken.
Jetzt werden ja ungeimpfte Personen vom öffentlichen Leben ausgeschlossen, aber es ist gleichzeitig klar, dass auch Geimpfte Infektionen weiter verbreiten und sogar auf Intensivstationen landen können. Ist es da zielführend, die Ungeimpften so einzuschränken?
Ja, also Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller hat heute gesagt, die Minderheit der Ungeimpften ist für die Mehrheit der Infektionen verantwortlich. Es ist nicht ganz einfach, die Inzidenz der Geimpften und Ungeimpften auseinanderzurechnen. Aber der Trend ist klar, unter Ungeimpften kommt es zu deutlich mehr Ansteckungen. Und zwar insbesondere ist dieser Unterschied in den Hotspots deutlich. Und sollten sich Geimpfte doch anstecken, dann geben sie das Virus nur etwa halb so häufig weiter wie Ungeimpfte. Auch die Folgen der Infektion sind bei Ungeimpften deutlich problematischer. Sie müssen erheblich häufiger auf der Intensivstation behandelt werden. Bei den über 60-Jährigen sind zum Beispiel nur 15% nicht geimpft. Aber diese kleine Gruppe, die stellt fast 2/3 der Intensivpatienten dieser Altersgruppe ein dramatisches Ungleichgewicht. Das zeigt, erstens, die Impfungen funktionieren und zweitens, es bringt einfach mehr, wenn Kontakte gezielt bei Ungeimpften eingeschränkt werden, weil sie eben doch für die Mehrheit der Ansteckungen verantwortlich sind. Und letzter Aspekt, bei den Umfragen an den Schlangen vor den Impfzentren, da hört man immer wieder, dass die Leute genau wegen der Einschränkungen kommen, nicht die eingefleischten Impfgegner, aber alle, die vielleicht keine Zeit hatten oder aufgrund von Sprachbarrieren nicht erreicht wurden.
Das Impftempo soll ja enorm erhöht werden. Wann wird ein höheres Impftempo denn seine Wirkung zeigen in Bezug auf die vierte Welle?
Also die Boosterimpfung ganz schnell, da reagiert das Immunsystem nach einer guten Woche. Also wer sich jetzt boostert, der ist schon zum Fest besser geschützt. Aber wer im Moment die erste Dosis bekommt, der wird im Winter leider nur einen minimalen Schutz vor SARS-CoV-2 haben. Aber die Coronaviren verschwinden ja nicht einfach. Auf etwas längere Sicht, da könnte so eine Impfpflicht den entscheidenden Unterschied machen. Das sieht man auch innerhalb Deutschlands. Thüringen mit seiner niedrigen Impfquote hat auf die Bevölkerung bezogen ein Vielfaches mehr Corona-Tote als Bremen. Die Impfung ist wirklich der Schritt raus aus den dramatischen Konsequenzen dieser Pandemie.
Über die neuen Corona-Maßnahmen sprach ich mit dem Medizinjournalisten Volkert Wildermuth. Die vierte Welle, die neue Variante des Virus, dominiert das Nachrichtengeschehen und so drohen andere wichtige Themen ins Hintertreffen zu geraten, wie zum Beispiel die Pläne der Koalition zum Klimaschutz. Dazu steht im Koalitionsvertrag, Zitat, die Klimaschutzziele von Paris zu erreichen, hat für uns oberste Priorität. Das klingt erst einmal vielversprechend mit Blick auf die Begrenzung der globalen Erwärmung, bestenfalls auf nur 1,5 Grad Celsius. Aber wenn man den Koalitionsvertrag genauer liest, bleibt unklar, wie die Vorgaben des Pariser Klimavertrages erreicht werden sollen. Professor Volker Quaschning von der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft hat sich in seiner jüngsten publizierten Studie mit der Frage beschäftigt, wie die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens erreicht werden könnten. Von ihm wollte ich kurz vor der Sendung wissen, ob diese Pläne der Koalition ausreichen, um das von ihr selbst vorgegebene 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.
Naja, definitiv nicht. Also alleine das Zieljahr 2045 für die Klimaneutralität reicht nicht aus, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Die Menge an CO2, die Deutschland dabei ausstoßen würde, ist viel größer als der Anteil, der Deutschland zusteht. Das heißt, es gibt ja ganz klare Berechnungen auch vom Weltklimarat, die sagen, was wir an CO2 insgesamt noch ausstoßen dürften, damit die Erwärmung nicht über 1,5 Grad geht. Und da wird Deutschland ganz klar drüber hinausschießen, und zwar deutlich.
Was dürfen wir denn nach diesen Berechnungen noch ausstoßen an CO2?
Ja, die Menge ist halt relativ klein, das ist das Problem. Aber wir haben ja auch schon einen sehr hohen Temperaturanstieg erreicht. Wir liegen ja irgendwo zwischen 1,1 und 1,2 Grad. Das heißt, der Weg zu 1,5 ist halt nicht mehr weit. Und deswegen ist das Budget, was Deutschland eigentlich noch zustehen würde, bereits im Jahr 2030 in etwa erschöpft und aufgebraucht.
Der Kohleausstieg ist ja für 2030 angepeilt und bis 2030 soll der Anteil der erneuerbaren Energieträger im Strommix auf 80% verdoppelt werden. Reicht das dann? Also reicht unser Budget bis dahin, wenn das auch so umgesetzt würde?
Das sind Sachen, die auf den Strombereich sich ausschlagen. 80% beim Strom ist erstmal ganz gut. Nur wir haben ja noch die anderen Sektoren. Das heißt, wir haben die Wärme, wir haben den Verkehr, wir haben die Industrie. Bei der Industrie möchte man so langsam ein bisschen in die Wasserstofftechnik einsteigen, aber das wird bis 2030 keinen nennenswerten Anteil haben. Bei der Wärme schreibt man 50% Anteil Erneuerbare. Aber auch da muss man schauen, ob man das erreichen kann. Und im Verkehrsbereich, da sind relativ wenig Maßnahmen zu sehen. Und wenn man dann wirklich über alles sich das anschaut, dann werden wir vielleicht bei 40% Erneuerbare insgesamt liegen. Ja, und der Weg von 40% bis 100% ist halt immer noch relativ weit.
Wie schnell müssten wir denn eigentlich umsteigen auf einen viel höheren erneuerbaren Energienanteil, um dieses Budget, das Sie benannt haben, nicht zu überschreiten?
Naja, für 1,5 Grad sind die Ausbaumengen, die wir an Solar- oder Windenergie in Deutschland bräuchten, schon unrealistisch hoch. Deswegen haben wir gesagt, das Pariser Klimaschutzabkommen schreibt ja nicht zwingend 1,5 Grad vor, sondern es steht drin deutlich unter 2, möglichst 1,5. Das heißt, wir haben dann auch mal berechnet, was müssten wir machen, um vielleicht 1,7 Grad noch einzuhalten. Also sage ich mal so, schon die nächste Eskalationsstufe, was für den Klimaschutz auch fatal ist. Ja, und dafür bräuchten wir alleine eine Zubausteigerung bei der Solar- und Windenergie so um den Faktor 6 bis 7. Und das möglichst sofort.
Das möglichst sofort. Welche Maßnahmen wären denn erforderlich? Auch nochmal mit Blick auf den Koalitionsvertrag, um so eine Zahl, um so eine Potenz zu fördern.
Naja, wir haben die Erneuerbaren, die wirklich einen Anteil leisten können. Die kennen wir. Das ist die Solarenergie, das ist die Windenergie. Bei der Photovoltaik will die Regierung einiges machen. Da müsste man schauen, ob man da noch eine Schippe drauflegen kann. Und man muss natürlich auch schauen, dass das am Ende umsetzbar bleibt. Das heißt, die Frage, wo kommt das Personal dafür her? Wo kommt das Material dafür her? Das heißt, wir haben ausgerechnet, dass wir für einen Paris-kompatiblen Ausbau der Solarenergie alleine in Deutschland 250.000 Fachkräfte bräuchten. Das heißt, wir bräuchten jetzt eine massive Ausbildungsoffensive. Wir müssen darüber nachdenken, ob wir Solarfabriken in Deutschland errichten, damit wir nicht das ganze Material aus China einkaufen können. Das alles ist nicht Gegenstand des Koalitionsvertrags. Ja, und bei der Windenergie duckt sich die Regierung eigentlich weg. Man hat gar keine Zahlen für den Windenergieausbau an Land veröffentlicht, weil man auch schon wusste, die sind sehr, sehr niedrig. Und mit dem bisschen Windenergieausbau an Land, den die Koalition plant, wird man es nicht hinbekommen. Also da muss man auch viel, viel mutiger sein.
Wenn Sie jetzt also auf den Koalitionsvertrag schauen, ist es realistisch das 1,7-Grad-Ziel oder ist es eigentlich mit dem, was bisher zu erkennen ist, nicht zu erreichen?
Also der Koalitionsvertrag reicht auch für 1,7 Grad nicht aus. Das läuft ungefähr auf vielleicht 2 Grad hinaus, wenn alle Länder der Welt ähnliche Maßnahmen treffen würden. In anderen Ländern sieht es ja leider noch schlechter aus. Und damit würden wir in Deutschland nicht das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten können. Und wie gesagt, da werden vermutlich auch dann demnächst die Gerichte nochmal drauf schauen, weil das Verfassungsgericht hat ja ganz klaren Klimaschutz und Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens angemahnt. Und wenn das halt immer noch nicht ausreicht, dann ist das schade und wird auch für die Gerichte sicherlich ein Gegenstand sein.
Über die Klimaziele und den Koalitionsvertrag sprach ich mit Professor Volker Quaschning. In den Weltmeeren schwimmt so viel Plastikmüll, dass sich daraus riesige Inseln bilden. Doch auch der zu mikrometerkleinen Teilchen zerriebene Kunststoff ist ein großes Problem. Dieses Mikroplastik schädigt nicht nur die Meeresfauna, sondern findet sich mittlerweile auch in unserem Trinkwasser. Ein Forschungsteam aus Indonesien hat nun eine neue Methode präsentiert, wie Mikroplastik aus dem Wasser gefiltert werden kann, und zwar mit Hilfe von Schall. Frank Rotelüschen kennt die Details.
There is a report from our colleague saying that the microplastics have been reaching our freshwater in Indonesia.
Danny Arifianto arbeitet an der Technischen Universität ITS im indonesischen Surabaya. Eigentlich ist er Akustikingenieur, doch als ihm ein Kollege berichtete, dass sich immer mehr Mikroplastik im indonesischen Trinkwasser findet, wollte er etwas dagegen tun, denn
we estimate that there are 3.2 million tons of plastic.
Wir schätzen, dass jedes Jahr 3,2 Millionen Tonnen Plastik im Meer landen. Vieles davon sammelt sich im Pazifik und treibt dort jahrzehntelang herum. Mit der Zeit zerlegt sich dieses Plastik in immer kleinere Stücke und wird zu Mikroplastik. Und mit der Meeresströmung gelangt das Zeug dann in unser Land.
Come across to our country.
Nur, wie kann ausgerechnet ein Akustikexperte helfen, dieses Mikroplastik wieder loszuwerden? Arifianto und seine Leute dachten gründlich nach und kamen auf eine ungewöhnliche Idee. Schallwellen können winzige Mikroteilchen manipulieren und regelrecht herumschubsen. Genau das versuchte das Team auszunutzen, und zwar mit einer simplen Apparatur. Wir pumpen plastikhaltiges Wasser durch ein dünnes Kunststoffrohr. Dann passiert das Wasser zwei sich gegenüberstehende Lautsprecher, der eine links, der andere rechts. Die Lautsprecher erzeugen Töne, und diese Töne üben auf die Plastikteilchen eine Kraft aus. Diese Kraft drängt das Mikroplastik dann in die Mitte des Rohrs. Die Töne aus den Lautsprechern nehmen die Teilchen von links und rechts regelrecht in die Zange, mit dem Effekt, dass sich das Plastik in der Mitte des Rohrs konzentriert. Dieses Rohr verzweigt sich dann in drei kleinere Röhren. Durch das mittlere fließt das mit Mikroplastik angereicherte Wasser ab. Was links und rechts herauskommt, ist deutlich sauberer.
So far the results are promising.
Bislang sind die Ergebnisse vielversprechend. Wir konnten mehr als die Hälfte des Mikroplastiks aus dem Wasser filtern. Also eine möglicherweise effizientere und billigere Alternative zu konventionellen Filteranlagen. Allerdings, gibt Arifianto zu, war das nur ein erster Laborversuch, und der ist nur bedingt aussagekräftig. So hat das Team bislang nur die Trennfähigkeit für drei Kunststoffsorten untersucht, doch an den Weltmeeren treibt natürlich noch viel mehr herum. Außerdem stellt sich die Frage, wenn wir unsere Technik im Ozean einsetzen, könnte sie für die Meereslebewesen schädlich sein? Das ist noch unklar, und das wollen wir in den nächsten Experimenten herausfinden. Ein weiteres Manko: der bisherige Prototyp mit seinem gartenschlauchdicken Rohr ist viel zu klein, um nennenswerte Wassermengen durchschleusen zu können. Er schafft pro Stunde gerade mal 150 Liter. Deshalb plant Arifianto nun eine größere Anlage. Im nächsten Jahr werden wir ein deutlich größeres Gerät haben. Das wollen wir dann im Meer oder an einem Fluss testen. Eine wirklich brauchbare Anlage müsste einen Rohrdurchmesser von etwa 1 Meter haben, und davon müsste man dann mehrere nebeneinander aufstellen. Zuvor aber ist noch einiges an Entwicklung und an guten Ideen nötig, meint Danny Arifianto und appelliert an die Fachwelt, sich der Sache anzuschließen. Ich möchte die Umweltbewegung und die Forschenden in Deutschland und in aller Welt einladen, sich zusammenzutun und über das Problem des Mikroplastiks nachzudenken. Denn es ist ein grenzenloses Problem, und kein Land wird davon verschont bleiben.
Über die Filterung von Mikroplastik im Wasser berichtete Frank Rothelüschen. Die Darstellung des Lichts, der Reflexion, der Stimmung bei Kerzen oder Sonnenschein, das ist alles ein zentrales Thema der Malerei und die gekonnte Inszenierung des Lichteinfalls zeichnet unter anderem die Werke von Rembrandt bis Vermeer aus. Um Lichteffekte zu erzeugen, nutzten die Künstler des goldenen Zeitalters Bleiweiß. Das Pigment wurde in den Niederlanden selbst hergestellt, doch der Rohstoff kam aus England. Tatsächlich lassen sich von dem Rohstoff nicht nur Rückschlüsse auf das Alter der Gemälde ableiten, sondern auch auf die politischen Wirren des 17. Jahrhunderts. Das haben nun Wissenschaftler an der Freien Universität Amsterdam ermittelt. Ihre Ergebnisse stehen in der neuesten Ausgabe von Science Advances. Und Dagmar Röhrlich kennt sie.
Um 1655 malte Nicolas Peter Sperchem die Viehfähre. Ein detailreiches Gemälde. Da ist der Fährmann, der den schwer mit Menschen, Kühen und Pferden beladenen Kahn mühsam vom Ufer abstößt, die elegante Dame auf dem Schimmel, die auf die nächste Überfahrt wartet. Die Viehfähre gehört zu den Bildern, deren Farben Forscher der Freien Universität Amsterdam näher unter die Lupe genommen haben, genauer das in ihnen verwendete Bleiweiß.
Die Idee war, herauszufinden, was wir alles durch die Analyse der Bleiisotope im Bleiweiß herausfinden können. Etwa, ob wir historische Ereignisse ablesen können. Dabei haben wir uns auf niederländische Gemälde aus dem 17. Jahrhundert konzentriert, da wir das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Rijksmuseum in Amsterdam durchgeführt haben.
Bleiweiß wird direkt aus dem Metall gewonnen, sodass sich die Lagerstätte bestimmen lässt, erklärt Paolo d'Impozzano von der Freien Universität Amsterdam. Denn
Blei kommt in vier stabilen Isotopen, also Varianten, vor. Und nur eine von ihnen ist nicht durch den radioaktiven Zerfall von Uran und Thorium entstanden. Das bedeutet, dass jede Bleilagerstätte auf der Welt durch den Zerfall mit der Zeit ihren eigenen Isotopen-Fingerabdruck entwickelt, sodass wir sie identifizieren und damit die Herkunft des Bleis bestimmen können.
Damals wurde das Pigment Bleiweiß vor allem in Venedig und in den Niederlanden hergestellt. Während die niederländischen Produzenten dafür britisches Blei verwendeten, nutzten die venezianischen andere Quellen. Das macht es leicht zu unterscheiden, ob ein Bild in Italien gemalt wurde oder in den Niederlanden. Das ist schon lange bekannt. Doch was verraten die Isotope sonst noch? Dazu wurden 77 Gemälde von 27 verschiedenen Malern analysiert, von Berchen über Rubens bis Rembrandt.
Wir sehen, dass wir bei den Analysen von niederländischen Gemälden aus dem 17. Jahrhundert tatsächlich Unterschiede zwischen den verschiedenen Jahrzehnten erkennen, sodass wir so feststellen können, wann sie gemalt worden sind.
Denn im Laufe der Jahre variieren die Isotopenverhältnisse im Bleiweiß. Zunächst blieb die Bleilieferkette zwischen 1588 und 1642 konstant. Doch in den nächsten 5 Jahren änderten sich die Werte, was auf neue Versorgungsquellen hinweist. Damit spiegeln sich in den Isotopen im verwendeten Bleiweiß die politischen Wirren wider, so Paolo d'Impozzano.
Wir denken also, dass diese Verschiebungen auf die Folgen des englischen Bürgerkrieges zurückzuführen sind, dass das Blei also aus Abbauten in einem anderen Teil Englands kam. Außerdem wurden damals auch neue Lagerstätten erschlossen, weil Blei zunehmend im täglichen Leben eingesetzt wurde. Und zudem könnte der 80-jährige Krieg um die Unabhängigkeit der Niederlande eine Rolle gespielt haben.
Zwischen 1648 und 1680 festigte sich die politische Lage und damit etablierten sich neue stabile Lieferketten. Auch das lässt sich in den Bleiisotopen ablesen. Die Analysen zeigen außerdem nicht nur Kriege und Konflikte.
Wir haben auch einige Gemälde analysiert, die von niederländischen Künstlern im Ausland gemalt worden sein sollen. Doch es stellte sich heraus, dass das Isotopenverhältnis mit dem des in den Niederlanden verwendeten Bleiweiß übereinstimmte, sodass entweder die Zuordnung falsch war oder die Künstler ihr Bleiweiß mitnahmen oder niederländisches vor Ort kaufen konnten. Wir hatten zum Beispiel ein Gemälde des Künstlers Willem Drost, das in seiner letzten Periode kurz vor seinem Tod in Venedig entstanden sein sollte. Tatsächlich zeigte das Isotopenverhältnis, dass das Bleiweiß zweifellos holländisch war und dass es auf die 1650er Jahre datiert werden kann, als er in Amsterdam tätig war.
Die Analyse eines Bildes, das in Südamerika entstanden sein sollte, wirft ebenfalls Fragen auf, denn auch das Bleiweiß darin stammt aus den Niederlanden.
Über die Analyse von Bleiisotopen in Gemälden berichtete Dagmar Röhrlich. Und jetzt kommen die Wissenschaftsmeldungen von und mit Magdalena Schmude.
Ein schwerer Verlauf von Covid-19 führt häufig zu starken Vernarbungen im Lungengewebe. Das haben Forscher der Berliner Charité gezeigt. Verursacht werden die Schäden laut ihrer Analyse durch Fresszellen des Immunsystems, die die Bildung von Kollagen und damit die Entstehung von Narbengewebe ankurbeln. Das führt zu einer Verdickung und Versteifung der Lunge, die die Funktion beeinträchtigt. Die Lungenschäden sind also auf eine Überreaktion des Immunsystems zurückzuführen, schlussfolgern die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Cell. In Experimenten fanden sie allerdings Hinweise darauf, dass SARS-CoV-2 die Aktivität der Fresszellen stimuliert. 5 versteinerte Fußabdrücke stammen wohl von einer bisher unbekannten Frühmenschenart. Das ist das Ergebnis neuer Untersuchungen eines internationalen Forschungsteams. Bei der Entdeckung der Fußspuren in Tansania in den 1970er Jahren hatte man noch angenommen, dass die Abdrücke von einem Bären stammen, der kurzzeitig auf den Hinterbeinen gelaufen war. Um diese Theorie zu überprüfen, ließen die Wissenschaftler junge Bären, deren Füße ähnlich groß sind wie die fossilen Abdrücke, ein Stück auf diese Weise gehen und verglichen die Fußspuren. Die Bärenspuren unterschieden sich anhand der Breite der Ferse und der Größe des großen Zehs deutlich von den fossilen Spuren. Die Forschenden nehmen deshalb an, dass die Fußabdrücke von einer Frühmenschenart hinterlassen worden sein muss, die vor etwa 3,6 Millionen Jahren zeitgleich mit dem Australopithecus afarensis in der Region gelebt haben könnte. Ihre Ergebnisse stellen sie im Fachmagazin Nature vor. Weizenmehl kann krankmachende E. coli-Bakterien enthalten. Knapp 10% der Weizenmehlproben, die das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit im vergangenen Jahr im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung untersucht hatte, enthielten Shiga-Toxin-bildende E. coli-Bakterien, die zum Teil schwere Darmentzündungen hervorrufen können. Die Bakterien werden durch Hitze abgetötet. Deshalb empfiehlt das BVL, auch Keks- und Kuchenteig, der Weizenmehl enthält, nicht roh zu verzehren. In Deutschland leben 157 Wolfsrudel. Das ist das Ergebnis einer entsprechenden Erhebung des Bundesamtes für Naturschutz und der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf. Die meisten Rudel leben demnach in Brandenburg, gefolgt von Niedersachsen und Sachsen. Neben den Rudeln wurden 27 Wolfspaare und 19 sesshafte Einzelwölfe gezählt. Damit hat sich die Zahl der Wölfe in Deutschland insgesamt leicht erhöht. Eine neu entdeckte Dinosaurierart besaß einen axtartigen Schwanz. Der Dinosaurier, dessen versteinertes Skelett zu rund 80% erhalten ist, gehörte zu den Ankylosauriern, der ersten Gruppe von Dinosauriern, die sich mit panzerartigen Hautknochenplatten vor Fressfeinden schützten. Der neu entdeckte Ankylosaurier war etwa 2 Meter lang. Er lebte vor gut 70 Millionen Jahren in der Gegend des heutigen Chile, die zu Lebzeiten des Dinosauriers auf dem südlichen Superkontinent Gondwana lag. Der kurze Schwanz des Tieres endete in 7 flachen, verknöcherten Hautplatten, die zu einer axtartigen Waffe verwachsen waren. Damit bildete sich diese spezielle Schwanzform auf andere Weise als bei Ankylosauriern, die auf dem nördlichen Superkontinent Laurasia lebten. Ihren Fund beschreiben die Wissenschaftler im Fachjournal Nature.
Und das waren die Wissenschaftsmeldungen mit Magdalena Schmude.
Sternzeit, 2. Dezember. Rolling Stones und Watts am Himmel. Durch das Sternbild Fuhrmann rollt in diesen Nächten ein ganz besonderer Stein. Der Asteroid Rolling Stones. Er ist benannt nach der berühmtesten Rockband der Welt und erreicht heute die beste Stellung des Jahres. In Hörweite ist die kosmische Version von Mick Jagger, Keith Richards und Co. allerdings nicht. Mit einem Abstand von 200 Millionen Kilometern ist der Asteroid nur in Profiteleskopen zu sehen. Im Sonnensystem gibt es nicht nur die 8 großen Planeten, sondern auch hunderttausende Kleinplaneten oder Asteroiden. Die ersten dieser Objekte wurden Anfang des 19. Jahrhunderts entdeckt. Der nur wenige Kilometer große Asteroid Rolling Stones ging 1998 den Astronomen des Observatoriums der Côte d'Azur bei Nizza ins Netz. Nach der Entdeckung bekommt ein Objekt zunächst eine vorläufige Bezeichnung. Ist die Bahn genau genug bekannt, gibt es eine endgültige Nummer. Zudem darf der Entdecker einen Namen vorschlagen, über den dann die Internationale Astronomische Union entscheidet. Anfangs wurden Asteroiden nur nach Göttern der Antike benannt.
Doch irgendwann waren alle Namen vergeben. Und dank gelockerter Benennungsregeln kamen auch die Götter des Rock'n'Roll zum Zuge. Es ist dies die erste Annäherung von Rolling Stones seit dem Tod des Schlagzeugers Charlie Watts im August. Am Himmel gibt es tatsächlich auch einen Asteroiden Watts, der derzeit im Schützen steht. Doch dieses Objekt heißt nach dem Astronomen Chester Watts und nicht nach dem Musiker Charlie.
Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich mein Kollege Jonas Rehse mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Dort geht es um die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf den Handel. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche noch einen schönen Abend.